Moin zusammen und herzlich willkommen in der Energiezone, eurem Podcast für alle, die Energie nicht nur nutzen, sondern wirklich durchblicken wollen. Heute geht's mal wieder tief rein mit einem super spannenden Thema, wie wir den Gebäudesektor endlich dekarbonisieren. Mit Wärmepumpen, Wärmenetzen und vor allem ganz viel Praxis-Know-how. Ich bin Ilan, einer der Gründer von ONU Energy und hier in der Energiezone lade ich mir zusammen mit Alex Graf regelmäßig die spannendsten Leute aus der Branche ein. Das sind Unternehmer, Investoren, irgendwelche Tech-Nerds und alle, die wirklich was verändern wollen. Und heute, ja, Thomas Nowak ist am Start, einer der wohl profiliertesten Wärmepumpen-Experten, nicht nur Deutschlands, sondern auch Europas. Das ist ein Deutscher, der in Brüssel viel gewirkt hat. Der war nämlich lange Jahre dort Generalsekretär der European Heat Pump Association. Kennt also die politische Bühne in Brüssel wie seine Westentasche und hat aber auch miterlebt, wie aus einer Nischentechnologie ein Schlüsselelement für die Energiewende wurde. Ja, und jetzt ist er zu Quantum gewechselt. Die kennen in Deutschland jetzt noch nicht so viele Leute. Das ist eine schwedische Firma, die schon so in den 90ern gegründet wurde und jetzt im Januar aber ihre so 108 Millionen Series C announced hat. Also genau, kombiniert Thomas mit seinem Blick Praxis und Lobby. Super gut, wie ich finde. In dieser Folge erwartet euch also einmal Wärmepumpen global gedacht, warum wir in Deutschland und in Europa aber auch so ein bisschen um den Hochlauf kämpfen müssen und aber auch, was wir von anderen Ländern lernen können. Dann so das ganze Thema Politik, Lobby und Realität, wie die Gesetzgebung gegen Mythen kämpfen, kommunizieren und Marktkräfte in den Wärmepumpen-Boom oder Bust eben auch beeinflussen können. Und das ist ziemlich zentral, warum Bestandsgebäude auch ein Hebel sind. Also warum wir im ganzen Thema Gebäudesanierung auch endlich ein bisschen pragmatischer denken müssen. So, jetzt also Kaffee schnappen, auf Play drücken. Los geht's mit Thomas Nowak und einer geballten Ladung von Energiewissen. Ganz wichtig noch, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, was wir bei der Energiezone so produzieren, tut uns den Gefallen, einmal ganz kurz Stopp drücken, jetzt am besten rüber in die App, wo ihr das gerade hört. Abonniert die Energiezone einmal auf eurer Podcast-Plattform und vor allem lasst uns eine kurze Bewertung da. Das hilft uns, weiter spannende Gäste einzuladen und diesen Content natürlich am Ende für euch zu produzieren. Jetzt aber viel Spaß mit Thomas Nowak von Quantum. Auf geht's, ab geht's, let's roll. Moin Thomas.
Tja.
Herzlich willkommen bei uns im ONU-Office hier im Prenzlauer Berg. Ich glaube, du bist der dritte oder vierte, den wir hier bei uns haben. Freue mich, dass du hier bist und den Weg gefunden hast. War es easy zu finden?
Es war sehr leicht zu finden. Ich hatte einen hervorragenden Spaziergang bei gutem Wetter. Also eigentlich der Frühling kommt und wir sind hochmotiviert.
Ja. Du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, dass du einen Raum mit viel Pflanzen erwartet hast. Viel Grün. Ich glaube, wir live up to that expectation.
Ich glaube schon, aber du könntest vielleicht einfach jeden Podcast-Gast bitten, dir eine Pflanze mitzubringen. Dann geht das ruckzuck.
I like your thinking. Das ist super. Könnte ich tatsächlich machen. Oder so irgendein kleines sozusagen Willkommensgeschenk. Dann mache ich hier so einen Gabentisch auf.
Das hätte ich dann hätte ich dir so einen kleinen Tomte mitgebracht, so einen schwedischen Waldgeist für Weihnachten. Den kannst du dann, der würde sich da auch gut wohlfühlen in dem Grün.
Cool, super. Weil du bei einer schwedischen Firma arbeitest so und ja. Aber da kommen wir gleich zu. Vielleicht fangen wir da an. Für diejenigen, die ich noch nicht kenne. Wer bist du? Was machst du? Wie kommst du, dass du hier bei mir im Podcast sitzt?
Na, ich habe dich gesehen, weil du bist ja sehr sichtbar in der Podcast-Welt. Ich habe früher mehrere Podcasts gemacht, das hat mir Spaß gemacht. Ich mache jetzt was Neues. Dann habe ich gedacht, es wäre sinnvoll, auch diese neue Firma und das neue Konzept vorzustellen. Mhm. Ich bin Thomas Nowak. Ich habe 17 Jahre den Europäischen Wärmepumpenverband geleitet.
17 Jahre?
Ja,
auf der Zunge jetzt.
Es war aber tatsächlich so, dass es war immer wieder was Neues zu erfinden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da so einen Dienst nach Vorschrift geleistet habe, sondern wir haben diesen Verband so ein bisschen wie ein Startup auch aufgebaut. Ich war Employee Number One und als ich gegangen bin, waren es fast 30. Also das war immer neu und jetzt wollte ich aber doch nochmal ein bisschen was anderes machen und habe dann die Möglichkeit erhalten, bei Quantum einzusteigen. Ich finde diese Startup-Welt, Scale-Up-Welt sehr faszinierend. Mhm. Quantum ist ein schwedisches Scale-Up, muss man jetzt schon sagen. Und ich verantworte da Regierungskommunikation und Public Affairs, also praktisch die Schnittstelle zwischen dem Management, auch dem Board durchaus, da filter ich dann rein, was passiert auf der europäischen Ebene und auf der anderen Seite eben, wenn wir Positionen haben oder wenn wir sehen, da gibt es Gesetzesvorhaben, die machen unsere Arbeit extrem schwierig, dann sind wir so organisiert, dass wir da eben unsere eigenen Positionen auch vorbringen können. Also nur so eine Interface-Funktion ist das. Man kann auch sagen, ich bin Lobbyist. Das hat in Deutschland ja keinen guten Klang, aber ich finde das gar nicht so schlimm, weil tatsächlich, wenn man sieht, wie komplex Regulierung ist, dann wird es ohne Lobbyisten nicht gehen. Jetzt kann man immer sagen, es gibt auch die Bösen und es gibt auch die Guten. Ich würde sagen, ich bin da jetzt einer von den guten Lobbyisten.
Klar, natürlich.
Weil es ja für die Energiewende geht. Aber trotzdem braucht man diese Kompetenz aus der Wirtschaft in die Regierungsarbeit.
Interessenvertretung wäre so ein neutralerer Term.
Ist ja nicht schlimm. Ich meine, Lobbyist kommt ja daher, dass jemand in der Lobby gesessen hat. Ne? Ja. Und ich habe auch noch eine Visitenkarte. Also die Leute sagen, wie altmodisch kannst du sein? Du hast nicht auf deinem Telefon einen QR-Code. Aber wenn du jemals mit einem Politiker aus einer Sitzung rausgegangen bist und der sagt, ich habe 2 Minuten, das geht von hier bis zum Taxi und dann bin ich weg, dann scannt der nicht dein Telefon. Und dann gibst du ihm die Karte und sagst, wenn es ein Interesse gibt, reden wir da weiter. Und das funktioniert.
Cool. Ja, ich bin ganz viel auf LinkedIn unterwegs, wie du weißt. Ich habe auch Visitenkarten, aber ich vergesse die immer. Aber genau, wir haben auf LinkedIn auf Englisch irgendwie kommuniziert. Genau. Und dann meintest du irgendwann, hey, ich merke gerade, Ilan, du bist derjenige, von dem ich sowieso den Podcast höre. Lass doch mal auf Deutsch switchen. Und genau, habe mich gefreut.
Das ist auch übrigens spannend. Ich finde wirklich, LinkedIn wird ja von manchen Leuten durchaus negativ angesprochen, aber für mich funktioniert auch die Kontaktaufnahme hervorragend. Also wenn man wirklich Leute hat, wo man denkt, wir haben was zusammen zu bereden und wir haben eine gemeinsame Interessenlage, dann funktioniert es perfekt, was man hier sieht.
Ja, genau. Also toll, dass es geklappt hat. Toll, dass du den Weg nach Berlin gefunden hast, ins ONU-Office, ins Neue. Und dass wir hier heute über das Thema Wärmepumpen reden können. Ich glaube, du bist einer der absoluten Experten auf dem Thema und ich freue mich total drauf. 17 Jahre Interessensvertretung in Brüssel, da ist ja wahrscheinlich auch eine Menge passiert so in also auf europäischer Ebene. Das war ja 2007 oder so hast du angefangen. Da habe ich, glaube ich, gerade mein erstes Bier trinken dürfen oder so. Habe ich auch irgendwann angefangen, über Energie nachzudenken, aber sicher nicht auf dem Niveau. Und das war ja quasi gefühlt kurz nach der Liberalisierung der Märkte erst so, ne, wo wir noch ganz viel harmonisieren mussten irgendwie.
Genau. Also damals hat die Kommission noch White Paper und Green Paper für erneuerbare Energien geschrieben. Damals hat man gesagt, wenn überhaupt Wärmepumpen, dann nur geothermisch. Alles andere funktioniert sowieso nicht. Also ich habe tatsächlich eine Menge Abwehrkämpfe geführt, wo es darum ging, Thermodynamik zu erklären. Und Leute haben gesagt, nee, Luft, das ist doch gar keine erneuerbare Energiequelle. Und Ambient Energy oder Umgebungswärme, wie wir es heute nennen, das war auch völlig außerhalb der Realität. Und ich glaube, was uns richtig weit nach vorne gebracht hat, war 2009 die erneuerbare Energienrichtlinie, wo es dann gelungen ist, Luft, Wasser und Boden als erneuerbare Energien in das Gesetz zu schreiben. Ne? Man kann über die Physik nicht streiten, aber wenn es im Gesetz nicht steht, dann finden eben viele Folgeabschätzungen nicht statt. Dann kriege ich keine Fördermittel für diese Sachen. Dann kann ich im Gebäudebereich die Energieeffizienzmaßnahmen nicht entsprechend einrechnen und so weiter. Und deswegen war das schon ein richtig großer Schritt. Und dann kam ja Eco-Design, also produktbasierte Standards. Das hat auch nochmal was gebracht. Aber da war, glaube ich, wahrscheinlich die größte Leistung, die wir geschafft haben, ist zu schaffen, dass wir die Gasheizung und die Wärmepumpe auf das gleiche Niveau, auf das gleiche Tableau gesetzt haben. Und dann musste die Energieeffizienzberechnung für beide mit der gleichen Methode passieren. Und damit war endlich klar, die Wärmepumpe ist tatsächlich auch im Gesetzeskontext die effizienteste Technologie, die uns zur Verfügung steht.
Ja, cool. Also da irgendwie eine Menge Pionierarbeit auch geleistet. Du bist Vizepräsident oder Vice President Government Relations Public Affairs bei Quantum.
Ja.
Und du bist gleichzeitig immer noch Board Member European Heat Pump Association, EHPA, in Brüssel. Und dann gibt es hier auch noch was ich gefunden habe, was ich noch nicht ganz einordnen konnte, was war Member of the Board Institute for European Environmental Policy.
Genau. Ja, ich meine, wer im Energiebereich, Energiepolitik Interessensvertretung macht, und ich glaube, ich habe schon auch ein grünes Herz. Also ich würde mich durchaus als grün-liberal positionieren, aber dann ist das auch folgerichtig zu sagen, ich bin da gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann, weil es einfach ein ganz anderer Blickwinkel ist. Das ist ein Forschungsinstitut, was in Brüssel arbeitet, Institute for European Environmental Policy, und das ist einfach ein Think Tank, der so ein bisschen außerhalb der Energie, der breiter als der Energiebereich arbeitet. Dann hat man mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da mitzumachen, und ich bin immer für neue Ideen offen. Und das war so interessant und so spannend, weil es einfach nochmal eine andere Perspektive und eine breitere Perspektive eröffnet. Ne, ja. Da sind so Biodiversitätsfragen spielen da eine Rolle und Circular Economy und so. Da spielt die Wärmepumpe immer mit rein. Also ich kann da sehr viel einbringen, aber ich lerne auch unglaublich viel. Und das macht dann, die Kombination macht es extrem attraktiv.
Got it. Also verstanden. Du also sozusagen bist irgendwie zwischen Schweden mit Quantum und Brüssel mit EHPA und kommst aus Deutschland,
Düsseldorf,
glaube ich, kann man sagen. Und genau, hast EHPA mit aufgebaut. Das ist so die, es gibt ja auf europäischer Ebene auch immer viele Organisationen, aber das ist auf jeden Fall so die führende Interessenvertretung der europäischen Wärmepumpenbranche.
Ja.
Und jetzt bist du gewechselt sozusagen in die, also sagen, zu einem da wahrscheinlich Mitglieder oder so von.
Also ich, als das klar wurde, dass ich wechseln würde, haben wir auch eine Mitgliedschaft organisiert.
Okay, achso, das war
damit interessant. Damit das, naja, es ist halt ein Scale-Up, ne? Und du weißt es selber, ein Scale-Up hat jetzt nicht unbedingt das Geld locker sitzen. Das ist dann schon eine Frage, gebe ich das Geld aus und brauche ich diese Interessenvertretung überhaupt? Aber da war dann schon ganz klar, wenn sich dieses Scale-Up eine Person wie mich leistet und sagt, die brauchen wir, weil wir unser Konzept auch Regierungs- und Interessenvertretung, Regierungsarbeit und Interessenvertretung braucht, dann brauchen wir auch einen Verband.
Mhm.
Weil das ist schon klar. Also man kann natürlich, wenn man jetzt richtig groß ist, auch in Brüssel auftauchen und sagen, ich mache das alles selber.
Mhm.
Aber letzten Endes reden wir über eine konzeptionelle Veränderung des Wärmesektors und das kann man besser zusammenschaffen.
Ja, klar. Verstanden. Also du hast die Herausforderung, die Branche hatte oder die Technologie vielleicht auch hatte, von ganz früh, also als Nischentechnologie gestartet und jetzt in der breiten Masse diskutiert, dass da manche Regierungen drüber stolpern und also genau, ich glaube, zu dir, zu deinem Werdegang verstanden. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen was zur Entwicklung von Quantum oder zum Unternehmen Quantum, weil das ist auf jeden Fall auch noch nicht so bekannt.
Das ist natürlich auch spannend und das ist auch, also die Art und Weise, wie Quantum groß geworden ist, ist auch der Grund, warum ich bei Quantum bin. Mhm. Ja, weil einer der Gründer, der Frederik, den habe ich irgendwann in Brüssel getroffen, da hat der Ektogrid vorgestellt und ich habe gedacht, ey, Ektogrid, das ist ja total cool. Ektogrid ist ein Markenname von E.ON, da haben die gesagt, wir bauen Energie Quartiere, kann man sagen, und da vernetzen wir alle Gebäude und dann bringen wir eben in jedes Gebäude eine einzelne Wärmepumpe rein. Das hat er da gemacht, hat das in Brüssel vorgestellt. Damals war E.ON nicht Mitglied der EHPA. Da habe ich zu gesagt, Frederik, warum hast du das nicht mit uns gemacht? Mhm. Wir hätten das auch für dich tun können. Und dann haben wir uns wirklich sehr gut unterhalten. Dann ist das so ein bisschen seichter geworden. Dann haben wir uns wieder getroffen in Malmö bei ihm im Büro und dann hat er gesagt, Mensch, wenn ich irgendwann mal eine eigene Firma mache, dann möchte ich, dass du da mitarbeitest. Und das ist jetzt eben stattgefunden. Quantum selber ist 1993 gegründet worden, war damals so eine Boutique-Wärmepumpenfirma in Südschweden. Die Gründer hießen da Mats Nilsson und Henrik Berglund. Die sind jetzt so alt, dass sie sagen, okay, wir gehen so langsam raus.
Mhm.
Und das war dann die Möglichkeit, für Frederik und drei andere Gründer da einzusteigen. Und das Interessante ist aber, dass diese Gründer, die kommen zum Teil von E.ON, zum Teil vom anderen großen Wärmepumpenhersteller.
So Late Founder, Corporate Venture.
Ja, aber eben in der Kombination Stromanbieter und Wärmepumpenanbieter. Mhm. Und wenn man heute hört, was jetzt noch die verbleibenden Probleme der Wärmepumpenbranche sind. Also die Naysayer sagen dann, die Wärmepumpen brauchen viel zu viel Strom und die brauchen den Strom an der falschen Stelle, zur falschen Zeit. Also sie brauchen eigentlich immer dann, wenn er nicht da ist, nämlich im Winter. Weil wir wissen ja alle, Photovoltaik und Wind produzieren, also die Leute, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, die sagen dann, das ist zu variabel, da kommt man nicht mit klar. Die Realität ist, dass Photovoltaik und Wind sich auf europäischer Ebene jedenfalls sehr gut ergänzen.
Mhm.
Das Interessante aber an dieser Sache ist jetzt, dass wir mit der Kompetenz aus einem Utility und der Kompetenz aus einer Wärmepumpenfirma das eigentlich umdrehen können und können sagen, wenn wir jetzt die Wärmepumpen so gestalten können, dass sie netzdienlich werden, weil wir immer wissen, wie der Betriebszustand ist. Also wir bauen die Wärmepumpen als integrierte Knotenpunkte in einem extrem variablen Stromnetz.
Mhm.
Dann wird es spannend.
Mhm.
Und dann kannst du auf einmal daraus nicht nur eine Wärmepumpe machen als Produkt, sondern letztendlich eine systemdienliche Lösung. Und das ist den Teil der Diskussion Wärmepumpe auf der politischen Ebene. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir die Wärmepumpe wieder langweilig machen. Ne? Also vor 10 Jahren haben das nur Experten diskutiert und Politiker nicht.
Ja.
Das heißt, wir hatten auch nicht so komische Falschaussagen wie das Ding kostet 100.000 Euro und das hat die Leute alle verschreckt. Ich würde lieber weitergehen, indem wir sagen, wir bauen das Teil jetzt, wir bauen auch unsere Lösungen auf und dann haben wir einen extrem schönen Prozess bis zur Kundenansprache und liefern dem Kunden dann im Grunde so eine rundum sorglos Lösung. Also ich hätte gerne, dass wir, wenn man in Zukunft über Quantum nachdenkt, dass man denkt, pff, Das ist das Produkt, was mir keinen Stress macht. Mhm.
Verstanden. Aber nochmal zur Entwicklung des Marktes, also über deine Zeit, über deine Wirkungszeit in Brüssel, das war doch sicher, am Anfang war der Wärmepumpenabsatz in Europa sehr überschaubar.
Genau, ja.
Nischenmarkt, und jetzt haben wir mehrere Millionen Einheiten jährlich.
Also wir waren lange Zeit, man kann eigentlich zwei Phasen sehen. Also einmal so bis 2009, da gab es ja auch eine Energiekrise und eine Finanzierungskrise, dann ist das ja relativ lange auf so einem Tableau geblieben, da waren es so rund 1 Million pro Jahr, und dann ist es langsam angestiegen bis 2 Millionen, und dann war es ja extrem schnell, 2022 plus 38%, 2023 glaube ich plus 39%, also 2 Jahre, die im Rückblick außergewöhnlich sind. Damals haben wir natürlich gedacht, ja, wenn das jetzt so weitergeht, ne, dann schaffen wir wirklich 60 Millionen bis 2030. Das ist immer so eine Zahl, die Kommission mal so rausgehauen hat.
60 Millionen bis 2030.
Genau. Und wir müssen mal überlegen, wir haben ungefähr also 120 Millionen plus minus, ne, Gebäude oder Heizgeräte. Ganz genau weiß das einfach keiner. Die Gebäudestatistiken sind da nicht so besonders stabil. Wir wissen ziemlich genau, dass wir 92 Millionen Einfamilienhäuser haben, oder die deutsche Variante davon, das Ein- und Zweifamilienhaus, ne, weil es, was ja immer steuerlich so interessant war. Ja. Und dann der Rest sind eben Leute, die in Mehrfamilienhäusern wohnen. Und das bringt mich dann aber jetzt zu, warum eigentlich Quantum? Weil Quantum gesagt hat, wir machen Lösungen für Mehrfamilienhäuser. Also wir bringen die Wärmepumpe in die Stadt.
Mhm. Quartierslösung, kann man sagen.
Ne? Zum Beispiel. Und die gesamte Diskussion, die man heute in der Zeitung liest, das darf man ja nicht vergessen, die dreht sich um die Einfamilienhäuser im Wesentlichen. Ja. Also der Markt, der jetzt eingebrochen ist, der Markt, der auch so sensibel reagiert auf Förderbedingungen, das sind alles die Einfamilienhäuser und insbesondere Luftwassergeräte. Mhm. Da hat sich einfach eine extrem starke Konkurrenz entwickelt, und das ist auch der Markt, der jetzt einfach durch die Politik gezogen wird. Der Markt der kommerziellen Angebote, also größere Wärmepumpen in Bürogebäuden oder Hotels oder Krankenhäusern, der ist eigentlich fast unbeeinträchtigt. Und wenn du siehst, wenn du die Zeitung dann liest für Wärmepumpen im Nahwärmeeinsatz, also alles das, was zum Beispiel entlang des Rheins jetzt passiert, da baut ja jede Stadt eine große 500 kW Wärmepumpe, ne, um die Energie aus dem Fluss zu benutzen. Auch nicht betroffen. Industriewärmepumpen, ne, Prozessenergie, auch nicht betroffen. Was man überhaupt nicht diskutiert, ist Wärmepumpen in Städten. Da sind auch nicht ganz viele Anbieter, die das heute können. Und deswegen war es für mich besonders interessant, weil man sagen kann, ungefähr die Hälfte der Bewohner in Deutschland, aber auch europaweit, wohnt eben in Städten. Die müssen aber eine Wärmeplanung machen. Was machen die denn jetzt? Ne, die kriegen ja auch die Auflage 65% in Deutschland oder keine fossilen Heizgeräte mehr im Rest von Europa. So, die brauchen eine Lösung. Und wenn man dafür eine Lösung hat, und ich denke, Quantum hat da eine sehr gute, dann wird's spannend.
Ja, ich habe nochmal, jetzt bin nochmal kurz in meinen Notizen zurückgeblättert zu der Folge mit Benjamin Merle von Enpal. Und da haben wir auch den Absatz der Wärmepumpen, aber natürlich nur in Deutschland, besprochen. Und da waren wir, also du hast jetzt gerade die europäischen Werte gesagt, aber wir haben irgendwie so die letzten Jahre davor plus 40%, plus 28%, genau, plus 53%, dann das große Jahr 2023 plus 51% und dann sozusagen eine Halbierung minus 46%. Das war aber, glaube ich, hauptsächlich ein deutsches Thema, so wie ich es verstanden habe, weil ein Großteil der Förderung weggebrochen ist.
Ja, nee, ist schon ein europäisches Thema.
Europäisch.
Also ich glaube, als erstes ist mal ein Großteil der politischen Ambitionen weggebrochen. Und das hat sich dann ausgewirkt, ne? Dann hat man eben, das hat dann Konsequenzen. Aber vielleicht, was man auch sagen muss, ist, der Krieg in der Ukraine hat einfach zu einer immensen Nachfrage geführt, die auch kein Mensch auf dem Radar hatte. Kann man ja auch gar nicht. Also man wusste ja nicht, dass dieser Krieg so schnell so dramatisch ausbrechen würde. Und deswegen hat es dann 2022 diese extrem starke Nachfrage gegeben, die dann wiederum im Nachgang dazu geführt hat, dass viel mehr Spieler in den Markt gekommen sind, weil, das muss man fairerweise auch sagen, die Installateure konnten nicht mehr die traditionellen Produkte einbauen. Oder vielleicht auch andersrum gesagt, die europäische Industrie konnte in dem Moment nicht mehr alle Nachfrage bedienen. Und dann haben Installateure gesagt, oh, dann guck ich mal woanders, wo es auch noch was gibt. Und da auf einmal gab es dann containerweise Shipments von Wärmepumpen nach Europa rein, die man dann auf einmal, große Überraschung, 2023 gefunden hat und gesagt hat, ach, die müssen wir auch noch verbauen. Und das hat dann wiederum zum Rückgang der Nachfrage geführt. Das konnte man so Mitte 2023 schon sehen. Da waren die ersten Quartalszahlen, wo man dachte, ups, das sieht nicht so gut aus. Und dann ist es eben 2024 komplett durchgebrochen. Und das dann die Tatsache, also dass man dann in 2023 mit der Förderung nicht so ganz ganz klar, nee, Quatsch, in 24 mit der Förderung nicht so ganz klar war. Das hat in Deutschland jedenfalls nochmal dazu beigetragen. Also, dass das Gesetz in Kraft war ab 1. Januar, aber die Förderung erst im August kam, führt natürlich nicht dazu, dass der Kunde dann sagt, klasse, dann kaufe ich jetzt. Ne? Also, das ist ja, man könnte eigentlich einen eigenen Universitätskurs machen über gute Förderpolitik. Und da kannst du so Sachen machen wie, das muss kontinuierlich laufen. Ja. Das muss langfristig sein und muss vorhersehbar sein. Aber du darfst es nicht ein halbes Jahr diskutieren, bevor du das Geld auf den Tisch legst.
Ja, absolut, voll. Also da können wir alle und vor allen Dingen die Politik noch einiges von lernen.
Ja.
Aber okay, und dann geht so ein Thomas Nowak, der einen absoluten Überblick hat, was wo geht in Europa, zu einem schwedischen Unternehmen, Quantum, was ganz sozusagen eine ganz bestimmte, was ja eben so ein bisschen aufgebrochen, was für unterschiedliche Use Cases von Wärmepumpen es gibt, in einen ganz bestimmten Use Case ein. Erzähl mal mehr zu Quantum. Wo steht ihr heute? Ich weiß nicht, was du sagen kannst, Umsatz, Mitarbeiter, in welchen Ländern oder was. Einfach nur, dass uns so ein Proxy haben. Was für eine Größe habt ihr? Wie relevant seid ihr als Player?
Also 2021 gegründet. Von damals 4 Leuten und heute haben wir 350 Mitarbeiter. Mhm. Also es ist kein Startup mehr.
Hyperscale.
Ziemlich Hyperwachstum. Und tatsächlich, also, aber warum bin ich da hingegangen? Ne? Ja. Also ich glaube, man arbeitet gerne mit guten Leuten zusammen. Mhm. Und ich habe da ein Team gefunden mit einer sehr guten Arbeitsatmosphäre, was einfach Spaß gemacht hat. Und dann, und weil ich selber diese Herausforderung nochmal haben wollte, ich wollte näher an den Tatsachen sein und wollte auch nochmal eine Herausforderung haben. Es ging nicht mehr darum zu sagen, ich will jetzt zeigen, dass ich den guten Überblick habe, sondern ich wollte nochmal was Neues anfangen. Und ich denke, es ist einfach, also meine Kompetenz hinter dieses Projekt Wärmepumpe in die Städte zu stellen, das hat mir Spaß gemacht. Es ist für mich extrem konsistent, ne? Das will ich machen. Ich glaube, wir brauchen das auch. Und dann dieses Team dahinter zu haben, das war dann für mich der entscheidende Faktor. Und wir sind jetzt, also das Konzept, was wir haben, ist, es gibt 2 Fertigungsstätten in Schweden, die sind in Betrieb. Und dann gibt es eine große Fabrik in Ungarn.
Wo seid ihr in Schweden?
In Limhamn und in Orsop. Mhm. Der Nukleus ist in Limhamn. Da wurden halt die kommerziellen Wärmepumpen hergestellt, sowas 24 bis 192 Kilowatt. Und die können dann Luftwasser und Wasser. Also praktisch geothermische Anbindung und Luftanbindung und dann zum Teil mit Kühlen, zum Teil mit variablen Kompressoren und so weiter. Also immer, habe ich ja eben gesagt, so Boutique. Ne? Mhm. Was willst du? Du brauchst ein besonderes Bürogebäude mit diesen Anforderungen. Dann sind die zu Quantum gegangen und gesagt, ja, ihr könnt das, stabile Geschichte. Das läuft heute weiter. Und dann haben wir aber gesagt, wir müssen auf den Wohnungsbereich auch. Und da, das kommt jetzt in Orsdorp eben, da werden Abluftwärmepumpen hergestellt und Luftwassergeräte und in einer kleinen Produktion geothermische, also praktisch das Ding, was wir jetzt in die Apartments reinstellen wollen. Und wenn das dann so weit ist, dass es solide ist, also dass wir sagen, so, jetzt sind wir damit zufrieden, dann geht das nach Ungarn, um skaliert mit Kostenvorteilen produziert zu werden. Und was aber vorläuft, weil das einfach lange Projekte sind, ne, wir müssen praktisch jetzt schon vorbereiten, dass wir dann auch die Produkte, die wir produzieren, verkaufen können. Gibt es jetzt Vertriebsorganisationen in 7 Ländern, in England, in Holland, in Deutschland, in Österreich, in Polen und in Schweden und, was habe ich vergessen, Frankreich. Mhm. Und dann gibt es noch Kooperationsabkommen in 10 anderen Ländern. Also das Produktportfolio kommt gut an im Markt, kann man sagen. Die Leute, mit denen wir reden, die sagen, klasse, wollen wir gerne haben, ne, finden wir gut. Und jetzt ist das aber wie so ein Scale-Up halt funktioniert. Ne? Du bringst ein neues Produkt auf den Markt und dann denkst du, jetzt verkaufe ich das. Und dann kommt aber so die europäische Gesetzgebung und sagt, warte mal, du musst dich in die April-Datenbank eintragen.
Was für eine Datenbank? April?
April, ja. Das ist die europäische Produktdatenbank für Eco-Design. So, ja. Das, und da musst du dich jetzt eintragen. Da musst du
gut, dass sie so einen Experten wie dich haben. Die das hast du ja sicher
auch. Ja, da haben wir zum Glück echt ziemlich gute Produktmanager, die das dann machen müssen. Also das mache ich, also ich rede mit denen natürlich dann darüber, aber diese Details müssen die machen, weil du musst dann wirklich von der Physik, von den Testergebnissen, gehst du dann in die Formulare und das muss dann online hochgeladen werden und so weiter. Das möchte ich gar nicht tun.
Das ist mich auch mitjagen, glaube ich. Aber das wäre auch eine Frage gewesen, sozusagen, du kommst aus dem Interessensverband und bist jetzt in die Firma, aber hast da auch eine sozusagen politische Funktion jetzt mal.
Genau. Ja.
Also und da, aber wie unterscheidet sich dann deine Arbeit jetzt bei Quantum von deiner Zeit als Verbandsvertreter? Also hast du irgendwie
Der Verbandsvertreter hatte natürlich nochmal eine viel breitere Aufgabe. Ne? Damals habe ich da dann wirklich von Wohnungswärmepumpen über die kommerziellen bis zu industriellen. Wir haben damals eine Arbeitsgruppe Industriewärmepumpen aufgebaut, die gab es vorher überhaupt nicht. Das muss ich natürlich jetzt nicht mehr machen. Mhm. Unsere kommerziellen Produkte in Quantum machen 192 kW, da gähnen die großen Wärmepumpenhersteller drüber. Ne? Wenn du jetzt gleichzeitig einen 5 Megawatt Kompressor anguckst, das ist ganz anders. Ja. Und da habe ich natürlich, also ich habe extrem viele Leute kennengelernt, kennengelernt in Europa, eben bei als Repräsentant, und ich habe auch einfach aktiv Informationen eingeholt. Insofern ist das nicht so ganz anders, weil wir ja diese 7 Vertriebsorganisationen haben, mhm, und die haben eigene Probleme. Das heißt, ich gehe jetzt schon rum und spreche mit den CEOs da und sage, wo drückt euch der Schuh? Mhm. Also wo müssen wir eigentlich Quantum? Weil wir sind ja letztendlich, wir sind ja kein Verband, aber wir haben die gleiche Struktur. Wir haben nationale Repräsentanzen, nationale Vertriebsmärkte. Das hat ja jedes Unternehmen genauso. Und die Information kann ich von da abholen und kann sie dann zusammenfassen für Berlin, für Brüssel, für London und so weiter. Und hoffentlich lernen wir ja auch voneinander. Also ein Ding, was ich schon spannend finde, ist, mir genauer anzugucken, wie funktionieren eigentlich diese Vertriebsprozesse und wie können wir das so gestalten, dass wir das effizienter machen. Ja. Und da muss ich nicht jedes Land einzeln losschicken. Da muss ich im Grunde hingehen und sagen, wir treffen uns alle Vierteljahr und sagen, haben wir das immer noch? Also ist der gleiche Nordstar noch da? Ja. Sind wir da unterwegs, sodass wir praktisch so effizient wie möglich, so wenig fett wie möglich ansetzen?
Und was können wir da lernen in Deutschland? Also das Spannende an deiner Position, du hast jetzt über die unterschiedlichen Märkte und Länder, Regionen geredet, wo ihr aktiv seid. Einige davon sind ja bekannt dafür, dass es schon mehr, gerade in Einfamilienhäusern, Wärmepumpen verbaut sind. Andere, also sozusagen, sind so eher die Laggards. Was können wir in Deutschland lernen? Was sind so Themen, die viele hier noch nicht kapiert haben?
Also ich glaube, was man im Grunde, das muss man fast gar nicht mehr lernen. Also man muss den Leuten vorschreiben, dass Skepsis der Wärmepumpen gegenüber ist völlig unangebracht. Das wäre für mich wirklich die Nummer 1, zu sagen.
Warum? Warum ist das?
Ja, weil das ist Physik. Das ist Thermodynamik. Ja. Sie funktioniert. Ja. Ne? Meine schwedischen Kollegen sagen immer, was diskutiert ihr da? Worüber redet ihr überhaupt? Du kannst nach Nordschweden fahren, da gibt's ein Eishotel, das ist mit einer Wärmepumpe betrieben. Mhm. So, die Physik sagt dir, die Wärmepumpe funktioniert. Und zwar unter allen geografischen Konditionen in Europa und auch unter allen Gebäudeklassifikationen. Jetzt kannst du sagen, ja, aber da gibt's doch diese ganz schlechten, die ineffizienten Gebäude, da klappt es ja nicht. Dann kann ich immer noch sagen, gut, mag das so sein, dann tun wir da eine Hybrid-Wärmepumpe rein. Also dann stelle ich die Wärmepumpe neben den Gaskessel, weil wir haben, sagen wir mal, einen Monat, wo es richtig kalt ist in Europa. Der Rest sind Schultermonate. Da ist es so halb warm, halb kalt. Wir sehen das jetzt auch. Ja. Ich habe heute Morgen eine Temperaturkurve für Berlin 2045 gesehen.
Oh Gott.
Da geht die Heizkurve geht um rund 10% für jeden Monat runter. Ne, weil es einfach wärmer wird. Das ist die Erwartungshaltung. Das macht es nur noch besser für die Wärmepumpe. Aber nehmen wir mal an, wir sind jetzt in der kalten Situation.
Geht überall um 10% runter. Ich hätte jetzt gedacht, viel weiter runter.
Ja, das,
10%, ne?
Okay, ja. Ich weiß nicht, das war jetzt Durchschnittswert. Yeah. Aber wenn du es dir anguckst, ich kann nach Schweden gehen, da funktioniert die Wärmepumpe überall. Die Schweizer sind ja eine der Miterfinder der Wärmepumpe. Die älteste operierende Wärmepumpe steht im Rathaus von Zürich, ne, 1937 gebaut, von Escher und Wies damals. Und interessant, der Titbit übrigens, die Fabrik gehört heute MAN und die bauen jetzt heute da große Wärmepumpen. Ja. Als ich da reingegangen bin durch das Portal, habe ich gedacht, boah, das ist hier die heiligen Hallen. Also die haben es gemacht. In der Schweiz hat es eine extrem große Wärmepumpenpenetration, in Norwegen, in Finnland gleichermaßen. Das heißt, da wo es klimatisch wirklich anspruchsvoll ist, werden Wärmepumpen benutzt. Und es ist ja nicht die Frage, ob die nicht funktioniert. Es ist dann immer die Frage, ist es dann zu teuer? Mhm. Und was die Leute gerne tun, ist, sie verknüpfen unzulässigerweise die Funktionsweise mit dem Preis. Mhm. Aber der Preis ist politisch. Also, die Wärmepumpe funktioniert, Nummer 1.
Das tun wir erstmal auf alle Billboards, auf alle Werbeplakate, also Wärmepumpe funktioniert.
Okay. Ja, und du würdest doch auch nicht in Frage stellen, dass dein Kühlschrank funktioniert. Also die Leute sagen, nee, der Wärmepumpe, der traue ich nicht. Aber wenn man sich vorstellt, wie die Gesellschaft aussehen würde ohne eine Cold Chain, ohne eine Kälte, Kühlkette, ne? Dann würden wir nicht existieren. Aber die Technik ist exakt das Gleiche. Mhm. Das Zweite, was man sich vielleicht merken könnte, ist, eine Wärmepumpe produziert immer Wärme und Kälte. Mhm. Wenn ich also Wärme und Kälte brauche und ich habe keine Wärmepumpe eingesetzt, dann bin ich ehrlich ein Effizienzsünder. Mhm. Weil dann baue ich zwei Geräte ein. Das ist ja auch eine Materialeffizienzfrage. Die muss ich dann idealerweise koordinieren. Ich habe auf jeden Fall zwei Gewerke, ist also komplexer. Und ich könnte das alles mit einem Gerät haben. Das Dritte, was wir dann lernen könnten, ist, wenn wir schon hingehen zu grüner Elektrizität aus Wind und Sonne, dann sollten wir doch bitte wirklich die Wärmepumpe da, wo sie systemdienlich eingesetzt werden kann, auch nutzen. Klar. Und das geht über einen flexiblen Stromtarif. Und ich meine, da bin ich mit auf LinkedIn wieder mit Bastian Girul völlig einer Meinung, was wir uns in Deutschland leisten an Komplexität für das Stromnetz, das ist nicht mehr angemessen.
Ja.
So, also Smart Meter für alle und flexible Tarife für alle.
ist ja eigentlich auch No-Brainer, die wir irgendwie hoch und runter beten, aber.
Genau. Und ich glaube, wenn man diese drei Dinge schon mal etabliert hätte, dann würde auch, dann führt das auch zu Nachfrage. Ich meine, man muss ja auch sehen, wenn man heute Gas-Wasser-Installateur wird oder von mir aus Wärmepumpen-Installateur, dann hat man eine Karriere bis zur Rente. Da gibt's, das ist ein so großer Markt. Der Wandel, die Arbeit, die da geleistet werden muss, ist so unfassbar viel. Das fängst du heute an und dann machst du einfach weiter.
Ja. Aufgepasst, alle UnternehmerInnen, die jetzt hier zuhören, auf jeden Fall rauf.
Es ist wirklich so. Es ist ja auch eine tolle Sache, weil man ja nicht langweilig nur Rohre verlegt, sondern man baut praktisch integrierte Produkte. Dieser digitale Teil, der wird immer wichtiger werden. Das sehen wir bei uns ja auch. Also diese ganze Sache, dass wir die Wärmepumpen über einen Controller, der immer im Netz hängt, ansteuern, sodass wir dann wissen, was die tun. Das heißt, der Installateur der Zukunft, der kann im Grunde seinem Kunden ein Garantieversprechen geben. Da kannst du dir sagen, wenn das Ding nicht läuft, wie ich sie heute verspreche, dann sehe ich das bei mir im Dashboard. Ja. Also stimme so Kraftwerkssteuerung und dann hast du da so meine 1000 Wärmepumpen und du kannst es wirklich sehen. Du kannst sehen, wie die laufen, wie effizient die sind. Und du kannst sagen, boah, guck mal hier vom Hans Müller, die Wärmepumpe, die ist ja 20% schlechter als der ganze Durchschnitt. Was habe ich denn da gemacht? Oder duscht er den ganzen Tag einfach nur oder macht die Fenster auf, wenn er aus dem Haus geht? Das kann ja auch sein. Also ist ja nicht alles die Wärmepumpe, die nicht funktioniert. Das sind ja oft auch einfach Verhaltensweisen, die man vielleicht dann einfach mal ansprechen muss.
Genau. Verstanden. Okay, also wir haben jede Menge zu lernen, nicht nur in Deutschland, wahrscheinlich auch europaweit von manchen Märkten. Manche Märkte sind weiterentwickelt und manche sind nicht so weiterentwickelt. Genau. Und Quantum setzt stark auf Wärmepumpen als Teil von so einem ganzheitlichen Energiekonzept, glaube ich, kann man sagen. Und ihr seht die Rolle von Wärmepumpen in der zukünftigen Energiewende vor allen Dingen im urbanen Raum.
Ja, aber das ist eben dem geschuldet, dass das unser Produkt ist. Ne? Ich würde glaube sagen,
sonst würde ich ja nicht darauf setzen.
Genau, aber wir als Management-Team würden natürlich sagen, wir sehen die Wärmepumpe schon überall. Wir machen nur nicht alles. Also okay. Du musst ja auch nicht. Okay. Aber die Wärmepumpe ist, also aus meiner Sicht und auch aus der Sicht dieses Teams, denke ich, kann ich schon für die anderen sprechen, ist das einfach ein essentieller Teil einer zukünftigen Gesellschaft.
Got it. Und warum dieses Segment? Lass uns noch mal ein bisschen rein.
Genau, das ist halt der spannende Teil. Vielleicht fangen wir mal auf der Gesetzesseite an, weil da wird ein Leidensdruck auftauchen, den haben vielleicht noch gar nicht alle Menschen, die in Städten mit diesem Thema zusammenarbeiten, gesehen. In Deutschland musst du jetzt die Wärmeplanung machen, das läuft. Das ist für viele Leute ja ein ziemlicher Angstgegner. Ne? Nicht alle Städte haben bisher angefangen, viele ducken sich vielleicht noch so ein bisschen weg, die etwas vorausschauenderen sind schon fertig. Mhm. Also wir haben auch da eine ziemlich breite Spreizung, wer sich dem Thema schon angenommen hat und wer nicht. Das heißt, ich muss da was machen. Dann wird das dazu führen, dass bestimmte Technologien in Städten, die da heute aber ganz dominant eingesetzt werden, nämlich Gas- und Ölheizung, die werden in Zukunft nicht mehr da sein. Dann bleibt mir übrig.
Warum nochmal nicht?
Ja, machen wir langsam.
Ja, genau.
Also für
alle nochmal zum Mitschreiben.
Genau. Wir haben, also erstmal haben wir ein erklärtes Ziel, die CO2-Emissionen in Europa heute auf 50% gegenüber 1992 abzusenken. Und in der Vorschlag der Kommission sieht heute so aus, dass wir sagen, bis 2040 90% immer wieder auf die gleiche Basis. Das heißt, wir können im Grunde genommen uns die Nutzung von fossilen Energieträgern überhaupt nicht mehr leisten.
Ja.
Wenn jetzt jemand sagt, ja, ist ja kein Problem, ich habe eine super Idee, wie wir jetzt grüne Gase und grüne Öle machen, à la Bonheur. Alles das, was ich dazu bisher gehört habe, ist extrem visionär. Das geht zwar im Labor und dann kannst du dir so kleine Fläschchen davon abfüllen, aber da heizt du keine Stadt mit. So, und das heißt dann für mich und für alle anderen natürlich auch, dann haben wir einfach nur eine begrenzte Menge von Technologien zur Verfügung. Wir werden keine Kernreaktoren für den Hausgebrauch bauen, also lassen wir das schon mal raus. Solarthermie funktioniert als Unterstützung hervorragend, aber um ganze Gebäude zu heizen, ist der Anspruch extrem hoch, weil dann müsstest du riesengroße
Tanks einbauen. In der Dunkelflaute auch sozusagen begrenzt dann nutzen.
Ja, wenn es die Sonne scheint, wird es nicht helfen. Aber so, das heißt, was bleibt uns übrig? Natürlich werde ich Solarthermie irgendwie haben in Nahwärmenetzen und in großen Speichern und vielleicht in Industriebetrieben als Unterstützung. Also will nichts dagegen sagen. Aber was wirklich das Heavy Lifting, also was wird uns vorwärts bringen? Das werden einfach sein, da wo es geht, Nahwärmenetze. Und dann ist ja die Frage, wer beschickt die, dann hast du große Wärmepumpen.
Genau.
Ja, dann habe ich das. Das kann ich von mir aus in der Innenstadt sehen. Und ich habe so einen Energie-Donut dazu gemalt. Der Donut hat in der Mitte nichts, Also da wollen wir nichts machen. Das ist der Teil energiedicht in der Stadt. Dann ist da, wo es lecker ist, mit Zuckerguss und Streuselkuchen. Und da draußen rum ist wieder nichts. Ne? Und draußen rum sind diese Ein- und Mehrfamilienhäuser, die heute mit normalen Wärmepumpen ganz gut bedient sind. Da haben wir auch ein Angebot. Aber das ist nicht der Kern des Angebots. Und dazwischen, da wo es dann lecker ist, da ist es nicht energiedicht genug für die einen. Und es ist vielleicht zu energiedicht für die anderen. Und da würde ich jetzt sagen, wenn ich dann so ein mehrfamiliäres Haus habe im Speckgürtel einer Stadt und ich sage so, du kannst jetzt hier nicht mehr mit deiner zentralen Gasheizung arbeiten. Und du kannst auch nicht mehr mit deiner Gasetagenheizung arbeiten. Und du brauchst aber eine Lösung. Du könntest jetzt vielleicht einen Biomassekessel im Keller bauen. Das ist noch eine Möglichkeit, die da ist. Ja. Du könntest es direkt elektrisch beheizen. Das scheidet in Deutschland aufgrund der Kostensituation aus. Ja, und dann bleibt dir eine Wärmepumpe übrig.
Ja.
Und das ist ja auch nicht so schlimm, weil dann könnte jetzt ein Wärmepumpenanbieter kommen und sagen, du, weißt du was, wir koppeln das jetzt mit einem smarten Stromtarif, dann ist es von der Kostenseite gar nicht mehr so schlimm. Es funktioniert sowieso, das zeigen wir dir jetzt hier, da unterschreiben wir einen Vertrag darüber und dann bauen wir ein. Und es gibt durchaus ein paar Projekte, die da schon laufen, weil wir sind auch nicht die einzigen, die im Markt da sind, aber es sind nicht viele. Also man könnte schon zeigen, können sagen, guck mal da, guck mal da, guck mal da. Ich sage, das sind die, wo das ist. Das können sich die interessierten Zuhörer selber herausfinden. Aber es gibt halt was und wir kommen natürlich jetzt auch mit Projekten, die dann eben im Markt dann zum Anschauen da sind. Das wird sicher sein, dass die ersten Projekte, die wir machen, da geht ein Kamerateam mit, ne? Weil wir natürlich sehen, wie wichtig das ist, diese Zweifel an der Machbarkeit auszuräumen. Aber die Hälfte der Deutschen und der Europäer lebt eben in diesem Bereich. Und wenn wir ungefähr, kannst du sagen, also einwohnermäßig, ne? Ungefähr 92 Millionen Zweifamilienhäuser und das macht ungefähr 180 Millionen Bewohner aus, 192 bei 2,2 Personen pro Haushalt. Und dann kannst du ja hochrechnen, dann die anderen wohnen eben in Mehrfamilienhäusern. So, und die haben heute keine Lösung. Und wir würden sagen, doch, die haben eine Lösung. Also vielleicht können wir noch was anderes sagen. Eigentlich habe ich ja schon gesagt, die Wärmepumpe ist eben als Technologie verfügbar und sie kann auch eingesetzt werden. Wir müssen nur noch machen. Und wir sagen jetzt, und wir machen das jetzt. Und jetzt kann man ja sagen, ja, ihr seid ja verrückt, ne? Also, aber die Investoren, die wir gefunden haben, die haben gesagt, top.
Finden Sie gut.
Ja, finden Sie gut. Ja. Also wenn du die Zeitung gelesen hast, wir haben gerade die Series C Financing Round fertig. 107
Millionen. Da kann UNO nur von träumen. Ja,
aber das... Darüber unterhalten wir uns dann mal separat darüber, aber das ist wirklich spannend, wenn man sieht, dass auch die Leute, die entscheiden ja nicht, ob das eine tolle Technologie ist, per se, ne? Die entscheiden, dass sie sagen, da sehe ich Marktpotenzial.
Nee, das sind institutionelle Investitionen, die Investoren, die da gut ihre DD machen. Aber genau, ich wollte darauf hinaus, also ihr seid sozusagen in einem ganz bestimmten Use Case, in einem ganz bestimmten Subsegment des Marktes. Wie groß ist euer Markt? Hast du jetzt gesagt, in Anteil der der Leute oder der Bewohner in den Häusern in Europa. Das heißt, ihr fokussiert euch erstmal auf diese 7 Märkte und versucht innerhalb von Europa dann noch weiter zu internationalisieren?
Genau. Ja. Also erstmal die, da haben wir auch genug mit zu tun. Das ist wirklich Markterschließung, ziemlich basic. Und du musst einfach sehen, wenn du so ein Haus anfasst, dann hast du auch mehrere Entscheider, die man dann immer ins Boot bringen muss. Das heißt, diese technischen Verkaufsprozesse, die dauern auch lange. Und ich glaube, wenn wir das jetzt erstmal so etablieren können, dass wir in den Märkten vorwärts kommen, dann können wir weitersehen.
Got it. Und dann, so wir versuchen ja bei Energiezone auch über Strategien und Geschäftsmodelle, Energiegeschäftsmodelle nachzudenken. Und deswegen vielleicht nochmal genauer, wer sind dann eigentlich eure Kunden? Also, wen genau sprecht ihr an? Sind das
die Leute mit den Pain Points,
die Projektentwickler, die Neubau machen, oder sind das?
Die könnten das sein, genau. Das können Stadtwerke sein, das können städtische Wohnungsbaugesellschaften sein, das können Sozialwohnungshausbetreiber sein und das können einfach Immobiliengesellschaften sein. Also so eine Deutsche Wohnen zum Beispiel könnte das hervorragend sein. Oder LEG, die machen ja auch so Projekte jetzt schon. Und da bringen wir einfach eine weitere Möglichkeit an den Staat. Und wie groß ist der Markt? Also genaue Zahlen gibt es nicht. Da kann man vielleicht nochmal einen kleinen Wink an das Statistische Bundesamt schicken oder auch an die Europäische Statistikbehörde. Wenn du dich nämlich heute fragst, wie viele Menschen wohnen eigentlich in Mehrfamilienhäusern mit einer Gasetagenheizung, ich konnte die Zahl nicht finden. Also ja. Ich kann das so kreuz und quer, also mal versuchen, linksrum in den Kuchen zu stechen und rechtsrum, dann mache ich eine Ableitung, dann komme ich auf 37 Millionen, die also Apartments, die mit Gas beheizt werden.
In Europa.
Genau, in Europa. Und dann weiß ich aber immer noch nicht genau, wie viele davon jetzt eine Zentralheizung haben oder eine Etagenheizung. Was jetzt für uns ein bisschen unerheblich ist, weil die kommerziellen Produkte, die wir haben, die würden auch eine Zentralheizung ersetzen. Aber charmanter finden wir eben diesen anderen Teil, weil wir dann immer dieses bisschen dieses Energierecycling machen können. Ne? Weil wenn wir dann Kühlung anbieten, dann kann die Abwärme aus der Kälte, und das habe ich, glaube ich, eben auch schon gesagt, dass man sich das merken muss, die Wärmepumpe macht Wärme und Kälte. Wenn ich dann die Kälte, die Abwärme aus der Kühlung aufsammeln kann und die für jemand anders zur Verfügung stellen kann, dann wird es natürlich ein richtig charmantes Modell. Und wenn man das dann
überlegt... Das diese Ambient Loops, von denen ihr...
Genau, jetzt? das wäre dann der Cacher dafür. Und wenn ich dann jetzt hingehen könnte und könnte sagen, ich mache diese Ambient Loops überall, also ich lege die in eine Straße und ich gehe jetzt hier, diese Straße vor eurer Haustür. Ne? Wenn du diese Häuser hier hast, wenn hier kein Nahwärmenetz liegt, kannst du dir wetten, dass hier irgendwo Gas liegt. Das heißt, ihr beheizt hier alles mit Gas. Jetzt würden wir hingehen und sagen, wir legen so einen Ambient Loop vor der Haustür vorbei. Und jedes Haus, was an der Seite ist, kann sich daran anschließen. Na, und dann wird das praktisch als zentral, wird dieser Ambient Loop ein zentraler Infrastrukturbestandteil der Wärmebereitstellung und der Abwärmesammlung. Ja, also sozusagen ein zentrales Recycling-Pool, was du in der Straße hast. Und das steht dann für jeden zur Verfügung. Da muss ich nicht über Luftwärmepumpen auf dem Dach nachdenken. Kann ich mir da eine Rooftop-Bar einrichten, das ist viel schöner. Und kriege aber dann eben praktisch für jeden, der will, die Wärme, die Energie bereitgestellt, und die Abwärme, die sammle ich wieder auf. Und wenn wir überlegen, dass wir heute bei der ganzen Kühlung immer die Atmosphäre als Müllkippe benutzen, ne, das ist thermischer Abfall im Prinzip, dann wäre es doch viel charmanter zu sagen, ey, diese Abwärme, die sammle ich wieder ein, aus dem Rechenzentrum, aus dem Krankenhaus, aus dem Hotel, aus der U-Bahn, aus dem Abwasserkanal. Und die stelle ich dann zentral zur Verfügung und kann dann wahrscheinlich auch mit sehr, sehr standardisierten Lösungen auf die Apartmentbesitzer oder Hausbesitzer zugehen und sagen, wir können das für euch bereitstellen. Also ihr habt überhaupt keinen Painpoint mehr, weil das, was ihr machen müsst, dafür haben wir eine Lösung. Und das finde ich sowieso am spannendsten, ne? Wenn du was verkaufst, was die Leute auch wirklich brauchen.
Ja. Also verstanden. Viele Leute denken bei Wärmepumpen erstmal nur an ihre eigene Heizung. Jetzt haben wir verstanden, es gibt einen größeren Zusammenhang sozusagen energiewirtschaftlich. Quantum setzt auf sogenannte Ambient Loops.
Ist ja, das ein Term? Kannst es kalte Nahwärme nennen, genau. Da kriege ich immer persönlich...
Oder Wärmenetze auf niedriger Temperatur,
ja, kann man das sagen? Kannst auch Energienetze nennen. Okay. Also da gibt's mit der Benennung sind wir noch ein bisschen, weil es einfach aus verschiedenen Bereichen gekommen ist, gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Aber lass uns mal ganz schlicht etablieren, was heißt das eigentlich? Weil es gibt ja auch Nahwärmenetze, und da ist der Ansatz eine zentrale Wärmequelle, und diese zentrale Wärmequelle beschickt dann das Netz mit isolierten Rohren, und jeder bekommt in seinem Haus 70, 80, 90 gradiges Wasser. Wir sagen, nee, das brauchst du gar nicht. Viel effizienter wäre, ich habe ein Netz, das ist unisoliert, zwei Rohre in der Straße, die liegen frostfrei tief. Das kann aber jeder, der einen Bagger bedienen kann.
Also weiß vier nicht. Meter, nee,
1,80
oder was. 2 Meter.
In der Größenordnung. Nee. Der Untergrund einer Stadt ist, glaube ich, für mich auch ein Buch mit 7 Siegeln. Also wahrscheinlich da, wo es passt, würde ich auch sagen. Ja. Weil da sind ja auch noch die ganzen Datenleitungen und so weiter. Aber sagen wir mal, neben der Gasleitung, neben der Wasserleitung, da kriegen wir das hin. Also da legen wir es hin, und dann steht das jedem zur Verfügung. Und und das wäre dann diese zentrale Infrastruktur, die braucht dann eben, die kann dann auch mehrere Input-Quellen haben, weil sie eben nicht die zentrale Quelle braucht, und sie hat aber auch dann, weil sie in dem Untergrund liegt, bei der Umgebungstemperatur des Untergrunds, hat sie kaum Verluste. Das heißt, es ist super effizient, wenn ich die Energie einfach nur in der Stadt hin und her transportieren möchte, und dann, wenn es dann darum geht, die Energie auf dem Niveau zur Verfügung zu stellen, wo ich sie brauche, das macht dann die Wärmepumpe in deinem Apartment oder von mir aus auch in deinem Haus.
Got it.
Also das kann man bestimmt ausrechnen, ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber ich bin auf jeden Fall wesentlich effizienter unterwegs, als wenn ich das zentral mache.
Verstanden. Also das sind diese sogenannten Ambient Loops oder Wärmenetze auf niedriger Temperatur.
Genau.
Und jetzt verstehen wir auch, warum das besser ist, als jetzt einfach jeder hat seine eigene Wärmepumpe sozusagen.
Ja, lass uns mal nicht besser sagen. Es gibt Anwendungsfälle. Ja, ich würde es einfach lieber so machen, weil es ist gefährlich, dass wir wollen nicht anfangen und jetzt diese Technologie gegeneinander auszuspielen.
Nee,
das war gut. Es ist der Hauptaspekt, den ich betonen möchte, ist, dass wir haben eine Lösung, gegen die, für den Austausch Wärmepumpe gegen Gas, für die es heute keine richtige Lösung gibt. Und da, wo wir die haben, ist die einzigartig. Also ich muss jetzt nicht sagen, da hätten wir jetzt auch ein traditionelles Nahwärmenetz hinlegen müssen, aber wir sind besser. Das ist nicht wichtig.
Ja, okay.
Wichtig ist zu sagen, wir können in Bereichen, wo die traditionelle Nahwärme nicht hinkommt, da sind wir besser. Und wir können in Bereichen, wo das traditionelle Einfamilienhaus nicht, also wo das nicht das traditionelle Einfamilienhaus ist, da können wir auch leisten und da sind wir besser. Als Gas, ne? Immer als Gas. Das wollen wir weghaben.
Got it. Gut, dass du es nochmal klargestellt hast. Ich glaube, das ist auch für viele da draußen nochmal eine gute Erklärung. Und jetzt sagst du aber noch zusätzlich, Wärmepumpen könnten sogar auch dazu beitragen, unsere Stromnetze zu stabilisieren. Thema Flexibilisierung. Klingt erstmal nicht unbedingt verrückt für mich, aber vielleicht für manche da draußen.
Naja, also wir verstehen, glaube ich, alle inzwischen, dass wenn ich einen elektrischen Speicher bei mir zu Hause habe, dass das helfen kann, Spitzen im Preisgefüge des Elektrizitätsangebots zu glätten.
Haben wir auch rauf und runter sozusagen.
So, das habt ihr schon diskutiert, das ist klar. Und jetzt kann man ja auch überlegen, das war ja bis vor einer Zeit relativ teuer. Also Batteriespeicher waren teuer, die sind jetzt sehr günstig geworden. Das hat diese Preisspitze so ein bisschen genommen aus der ganzen Diskussion. Und wenn wir jetzt aber überlegen und sagen, wir haben aber sowieso einen Warmwasserspeicher im Haus. Mhm. Also Teil des Quantum-Angebots ist, was ich nennen würde, ein Smart Storage. Mhm. Und zwar ist der deswegen smart, weil der auf, das ist ein Brauchwasserspeicher, also ich kann den auch über Gebühr hochheizen bis 90 Grad, weil da noch ein direkt elektrisches Element drin ist. Und dann kann ich eben sagen, dieser Speicher, der stellt nicht nur Wärme bereit für Warmwasser und Heizung, sondern er ist eben auch ein Speicher für Überschusselektronen, wenn du so willst. Also damit wird er eine thermische Batterie. Und wenn man mit Leuten, die sich damit tief auskennen, redet, dann sagen, du willst Heat Pump to Grid machen. Ja genau, Heat Pump to Grid will ich machen. Ich will, dass die Wärmepumpe, die dann ja elektrisch angetrieben wird, die Wärme bereitstellt, die ich dann in dem Speicher speichern kann. Und dann kann ich sagen, wenn ich um 2 Uhr nachmittags total günstig Strom kriege, dann schmeiße ich die Wärmepumpe an, dann macht die mir das warme Wasser, von mir aus auf 70 Grad. Mhm. Und dann kann ich später ja wieder kaltes Wasser zumischen und habe dann für die ganze Nacht auf jeden Fall genug Warmwasser und genug Heizungswasser. Mindestens kann ich 2 Stunden speichern. Das ist dann immer eine Frage, wie ich das System design. Ich könnte auch größere Speicher nehmen. Ich habe zu Hause einen 400 Liter Speicher. Ich kann locker einen Tag, brauche ich keinen Strom für die Wärmepumpe. Mhm. Also meine dreiphasigen Anschluss könnte ich mir schon mal sparen.
Also im Winter auch sozusagen bei...
Ja, wenn es jetzt so einen flexiblen Stromtarif gibt, wo ich diesen Speicher einmal aufladen kann, bei mir, weil das die Wärmepumpe dafür dimensioniert ist, dauert das 1 Stunde, dann hätte ich eben praktisch den Strom aus dem Netz dann gezogen, wenn er günstig ist. Und den Rest des Tages habe ich dann meinen Speicher und habe vielleicht noch die thermische Gebäudehülle, die auch eine gewisse Trägheit aufweist. Dann könnte ich auch sagen, ich heize mein ganzes Haus 2 Grad auf und dann, wenn es halt morgens um 6, wenn der Strompreis hochgeht, sage ich der Wärmepumpe, du musst jetzt gar nicht mehr.
Mhm.
Und das kann sie tun, also das kann sie aber immer tun. Was jetzt die charmante Sache ist von uns, ist, dass dadurch, dass alle Wärmepumpen dauernd online sind, kann ich natürlich sagen, aber ich gucke mir jetzt nicht nur eine an, ich gucke mir jetzt 100.000 an. Haben wir noch nicht, ne? Wenn wir 100.000 haben, dann fangen wir an, über virtuelle Kraftwerke made by Quantum nachzudenken.
Got it. Da habt ihr auch schon die richtigen Leute dann im Team mit.
Das ist aber tatsächlich, also ne, das wie wichtig das ist, dass die richtigen Leute, die so ein bisschen außerhalb der Kiste denken können, dass die zusammenarbeiten, weil die Leute, die bei uns angefangen haben, die hatten halt die Wärmepumpe wirklich immer so ein bisschen als lästiges Anhängsel einer Energiediskussion. Und die haben gesagt, wir können es aber anders denken. Und wenn wir es anders denken, dann werden diese 100.000 Wärmepumpen oder in Europa, wenn du die alle steuern könntest, dann haben wir 24 Millionen. Das ist ein massives Fund, wenn man Last verschieben möchte. Aber die Rahmenbedingungen müssen das hergeben. Das heißt, die Politiker müssen letztendlich akzeptieren, dass wir gar nicht nur über Wärmepumpen als erneuerbare Energien, ne, 65% erneuerbare Anteil reden, sondern eigentlich wollen wir die Wärmepumpen, weil sie das Stromnetz stabilisieren. Und weil sie dadurch auch, da gibt's interessante Studien drüber, den Auslastungsgrad von Wind Innenanlagen zum Beispiel erhöhen können. Bei Photovoltaik ist es nicht ganz so dramatisch, aber bei Wind ist es definitiv nachweisbar.
Klar, die Profile passen gut zusammen.
Genau, genau.
Okay, super, verstanden. Dann Wärmepumpen, Boom und Bust hatten wir auch schon, sind wir auch schon sozusagen eingangs drauf eingegangen. Dann vielleicht nochmal Vergleich Wärmepumpen versus fossile Heizungen oder sagen wir alternative Technologien. Es wird ja schon in vielen Köpfen immer noch behauptet, dass Gasheizungen irgendwie einfach die günstigere Lösung sind. Also du hast vorhin gesagt, ein bisschen die CO2 Erklärung gegeben, ne? Sozusagen, wie wir haben ein gewisses Budget, wenn wir unsere CO2-Ausstöße reduzieren wollen, dann bleiben einfach nicht mehr viele Technologien.
Ja.
Aber es gibt ja auch die Rückkopplung über den CO2-Preis, dass dann irgendwann Gas auch nicht mehr günstig ist. Magst du da zwei, drei Worte noch zu sagen?
Ja, wir haben ja in Deutschland heute einen CO2-Preis, der ist bei 55 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und in Europa soll der ja also flächendeckend eingeführt werden ab 2027. Vorlaufen soll es einen Sozial- und Klimafonds geben, der zu Härten abfedern kann. Man kann heute abschätzen, dass der wahrscheinlich nicht ausreichend ausgestattet ist. Also die Idee ist sehr gut.
Ist das Klimageld? Oder
das wäre in Deutschland das Klimageld. Genau. Könnte so sein, genau. In Europa heißt
es. Würde ja auch vorne und hinten nicht reichen, was man
so,
ne?
So hört man das. Jetzt ist aber die erste Frage, sind denn 55 Euro überhaupt genug? Je nachdem, wen du fragst, liegen die Schäden, die durch CO2 heute entstehen. Beim Munich Re zum Beispiel habe ich Zahlen für 2020, glaube ich, gefunden. Da sagen die 115 Euro wäre der richtige Preis. Also um ihre Schäden heute abzudecken. Mhm. Es gibt andere, die sagen, nee, also intergenerationale Gerechtigkeit. Wenn du sagst, ich möchte der zukünftigen Generation die gleichen Möglichkeiten anbieten, dann muss der Preis bei 600 liegen. Mhm. Sei es, wie es ist. Wenn du heute eine Lebenszyklusanalyse machst und würdest die kompletten Kosten der Wärmepumpe den Kosten einer Gasheizung inklusive der CO2-Bepreisung gegenüberstellen, dann ist die Wärmepumpe wirtschaftlich. Wenn, und das ist das große Wenn, wenn der Strompreis und das Strom-Gas-Verhältnis einigermaßen im Verhältnis steht. Und das bedeutet sowas wie 2. Also wenn du den Strompreis durch den Gaspreis teilst und dann kommt ein Wert von 2 raus, von 2,5, dann lohnt sich die Wärmepumpe, weil du dann die höheren Investitionskosten, die es heute gibt, über die Laufzeit einfach zurückkriegst, weil du im Betrieb sparst. Dann wird's spannend. Und das heißt für mich, also abgesehen davon, dass es sehr logisch ist, wir können Öl und Gas aus fossilen Quellen nicht weiter verwenden, wenn wir ernsthaft CO2-Emissionen reduzieren wollen. Das müssen wahrscheinlich sogar noch schneller sein. Aber es ist dann, ja, dann ist einfach folgerichtig, dass wir die Wärmepumpen überall da einsetzen, wo es geht, und zwar so schnell wie möglich. Ja.
Nee, ist super, dass du es nochmal so klar sagst. Dann auch eine der großen Fragen, die in dem Kontext da immer kommt, ist Wärmepumpen oder Wasserstoff?
Nee? Ganz großes Thema. Also ja.
Gibt es da ein Rennen oder ist das längst entschieden?
Es gibt kein Rennen. Ja. Es gibt tatsächlich kein Rennen. Also es gibt in England diese Diskussion immer noch. Es gibt auch noch ein paar Leute, die sagen, ja, aber es mag ja so ein paar Häuser geben in Industriegebieten. Mhm. Also gut, die Hausmeisterwohnung im Industriegebiet kriegt von mir aus auch eine Wasserstoffheizung. Ja, aber das ist doch keine Realität. Also erstens wird im Industriegebiet ja keiner wohnen. Wenn du jetzt da in so ein ans Wasserstoffnetz angeschlossenen Gebiet wohnst Zweitens ist das von der Emissionsseite her völlig absurd. Ja. Und das ist auch ausreichend wissenschaftlich bearbeitet worden. Also das muss man, ich würde, wenn ich Politiker wäre, würde ich sagen, setzen nächste Frage. Das ist gar nicht mehr relevant. Mhm. So, also wenn man, und dann haben wir ja noch nicht mal gelöst, was es bedeuten würde, so eine ganze Straße umzustellen. Ne? Dann musst du, ich habe mal im Haus gewohnt, da gab es in der Decke noch eine Gasleitung. Das heißt, du musst in jedes Haus einen Experten schicken, der muss gucken, wie viel Gasleitung ist denn da eigentlich verlegt. Haben die da vielleicht noch einen gasbetriebenen Trockner von 1975 oder sowas? Und das musst du alles rausmachen.
Sowas gab es?
Das gab es, ja. Es gab gasbetriebene Wäschetrockner. Ja. Also deswegen glaube ich, die Komplexität hat noch überhaupt keiner angefasst. Und dann gibt es ja diesen, was ich wirklich spektakulär finde, in England gibt es ein Sicherheitskonzept für Wasserstoffheizungen. Das besteht unter anderem darin, dass du ein 10x10 Loch in die Hauswand machen muss, damit da Luft zirkulieren kann. Also ich stelle mir jetzt das mal so vor, ich mache eine 20 Zentimeter Isolierung in das Haus und dann baue ich erst eine Gasheizung ein, abgesehen davon, dass ein neues Haus sowieso das nicht mehr braucht, aber jetzt mache ich das und dann ist mein Sicherheitskonzept, ich mache da ein Loch rein, damit ich Luft mit der Außenluft zirkulieren kann. Also ist für mich erledigt, das wird nicht passieren. Und deswegen sollte man da auch keine Zeit mehr drauf und keine Energie mehr drauf verschwenden. Das ist, was es natürlich tut. Und deswegen muss man schon vorsichtig sein. Es verwirrt die allgemeine Diskussion. Und wenn diese Idee, dass ich vielleicht auch mit grünen Gasen eine Heizung betreiben kann oder mit grünem Öl weiter in dem Kopf der Politiker drinsteckt, dann führt das ja dazu, dass sie sagen, okay, dann müssen wir uns vielleicht doch nicht so sehr anstrengen. Mhm. Ich glaube, die Anstrengung, die ist schon hoch, aber es ist durchaus machbar. Wir müssen aber anfangen. Und deswegen muss diese Idee, dass es da eine Alternative gibt, die mich da irgendwie rettet, also die mich in meiner Lethargie, die mir meine Lethargie erlaubt, die muss weg. Mhm. Und wir müssen einfach sagen, wir müssen das jetzt tun, es hat einfach unbestrittene Vorteile und deswegen sollten wir loslegen.
Check. Und dann, wenn ich es richtig verstehe, aber da bin ich vielleicht auch nicht genug im Thema, also hat ja schon die Öl- und Gasbranche lange dafür gesorgt, dass fossile Heizungen auch auf eine gewisse Art und Weise subventioniert wurden. Und du hast eben CO2-Preis genannt. Sollte man stattdessen sozusagen die Förderung von, die es vorher gab, für Öl und Gas in Wärmepumpen stecken oder reicht einfach CO2-Bepreisung radikal anheben?
Also nach heutigem Wissensstand reicht CO2-Bepreisung leider nicht. Also die CO2-Preise müssten so hoch werden, dass es dann gesellschaftlich wirklich schwierig zu vermitteln ist. Aber das zeigt ja das Dilemma auf. Wir sind eigentlich in einer Situation, wo wir sagen müssten, das Einfachste wäre, wir verbieten Öl und Gas einfach. Das kriegen wir aber politisch nicht durch. Mhm. Und tatsächlich möchte ich auch gar nicht in dem Schuh stecken, von dem, der das versucht durchzusetzen. Mhm. Weil du hast natürlich Personen oder gesellschaftliche Gruppen, die von dieser Maßnahme massiv betroffen werden und ökonomisch auch massiv betroffen werden. Ich denke, eine Möglichkeit wäre, aber das ist jetzt wirklich mein Denken, also ne, so thinking as I, speaking as I think, Wir werden wahrscheinlich für niedrige Einkommensgruppen sowieso die Wärmewende aus Steuermitteln bezahlen müssen. Das heißt, eine gute Idee aus meiner Sicht ist, zu kopieren, was die Franzosen gemacht haben, nämlich zu sagen, Fördermittel gibt es einkommensabhängig. Jetzt gab es ja einen Finanzminister, der gesagt hat, dann würden sich Leute arbeitslos erklären, damit sie die Förderung mitnehmen. Das finde ich ziemlich weit hergeholt, aber ich glaube, die Idee an sich bleibt richtig. Ne? Soziale Wohnungsbauten, öffentliche Gebäude, das sollte finanziert werden und der Rest, wer kann, der soll auch selber bezahlen. Mhm. Und wenn wir dann, wenn die Wärmepumpe die Standardtechnologie ist, dann wird ja auch über die Skaleneffekte und über die optimierten Prozesse, auch beim Installateur, wird es günstiger werden und einfacher werden, eine Wärmepumpe einzubauen. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass die Preise, die wir heute für Wärmepumpen sehen, bei massiver Marktdurchdringung massiv abschmelzen.
Warum das?
Naja, weil es einfach jeder macht. Ja. Heute ist es gibt ja immer noch Installateure, für die Wärmepumpe so ein bisschen so eine Sonderaufgabe ist.
Ach so, meinst du, okay.
Ja, und wenn aber die Wärmepumpe dann,
sozusagen
genau, oder Unsicherheit, also ich muss da einen Sicherheitsaufschlag für mich selber drauf tun, ich muss vielleicht zweimal öfter dahin fahren, das erzähle ich aber dem Kunden nicht unbedingt. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, jeder baut Wärmepumpen und alle können Wärmepumpen und ich habe vielleicht, was wir jetzt eben da anbieten, ne, als Quantum, zu sagen, ich habe aber auch die Qualitätskontrolle beim Endkunden, weil ich nämlich sehe, wie gut das Ding arbeitet. Dann gibt's ja kann man so eine Kaskade sehen aus Hersteller, Installateur, Kunde. Die können sich eigentlich gegenseitig helfen und die Qualität sicherstellen. Und damit werden, mit den Erfahrungen, die man damit sammelt, wird auch dann letztendlich werden die Anbaukosten sinken.
Ja. Gute Kurve zurück zu Quantum. Wenn wir nochmal über euer Geschäftsmodell und eure sozusagen die Themen, die, wie die alle bei Geschäftsmodellen irgendwie haben. Woher kommen eure Kunden? Also wie wissen eure Kunden von euch? Oder also außer, dass sie natürlich Energiezone hören und alle eingefleischte Energiezone-Fans sind und sich jetzt natürlich total gebildet haben.
Ja, genau. Aber da sind wir ja im guten Wettbewerb hier mit den anderen Energiezone-Podcast-Teilnehmern. Genau. Insofern kommen die da nicht alle zu Phantom, obwohl ich das natürlich nach dieser Folge glaube. Apropos
Quartierslösung, hatten Naturstrom auch mal hier. Ich weiß nicht, ob die hatten, glaube ich, auch mal von so einer Quartierslösung Wärmepumpe geredet.
Aber die bauen ja noch keine Wärmepumpen. Wir sind dann sehr interessiert und dann sagen wir Naturstrom, lass uns mal zusammensetzen, wir bauen das zusammen.
Kann ich dich gerne connecten.
Also, das machen wir. Ja. Also was wirklich ganz, ganz klar ist, ist, also ein Teil kommt natürlich zu uns, weil sie einfach Werbung sehen. Ne? Mhm. Quantum ist in Schweden eine sehr etablierte Marke. In den anderen Märkten sind wir jetzt 2 bis 3 Jahre am Start. Mhm. Das heißt, es wird da auch eine Marktbedeutung geben. Und wir haben auch durchaus ein Anspruchsniveau. Also wir wollen mit den Produkten, die wir bauen und mit den Mitarbeitern, die wir haben, denken wir, sind wir absolut wettbewerbsfähig in diesem Markt. Da, wo wir jetzt diese Heat Pump to the Cities, also ne, wie Wärme neu denken, sagt das deutsche Team dazu, da sprechen wir die Leute natürlich ganz konkret an. Das ist technischer Vertrieb. Deswegen ist es eben auch, vielleicht sieht man noch nicht so viel davon, weil man da eine Menge Felder bestellen muss, bevor man erntet. Und das dauert einfach ein bisschen Zeit. Aber die Teams sind dran. Die Tools, die haben, sind nach dem, was sie mir erzählen, extrem gut. Mhm. Also wir haben 2 Vertriebsmitarbeiter, die sagen, wir sind bei Quantum, weil ihr so coole Vertriebstools habt. Das finde ich echt spannend. Ohne dass ich jetzt im Detail sagen könnte, deswegen ist das so, ne? Aber schon interessant, dass also auch die Leute, die den Vertrieb machen müssen, sagen, wenn du mir gute Werkzeuge gibst, macht mir viel mehr Spaß, das auch zu tun. Und auf der Seite der Kunden, da, wo wir mit den Leuten reden, sagen die alle, komm vorbei, zeig mir das.
Und sucht ihr aktuell noch Vertriebsmitarbeiter, denen wir das sozusagen?
Ich glaube, in Deutschland gerade nicht, aber da der Markt wachsen wird, wir sind jetzt in 2 Wochen, ich weiß nicht, wie das im Verhältnis zum Ausstrahlen von diesem Podcast ist, aber da ist ja die ISA.
3, 4 Wochen, glaube ich.
Gut, also vor 2 Wochen war dann ja die ISA. Da hätten wir uns treffen können.
Ja. Und da wäre was gewesen oder
da hätte man gewesen. Das ist ja die größte Heizungs- und ja. Und Sanitärmesse in Europa und da ist Quantum eben als einer von anderen Ausstellern und da ist unser ganzes Managementteam auch dabei. Das heißt, da hätte man gute Gespräche führen können. Wir haben allerdings auch schon das Schöne ist, jetzt können wir wieder auf heute zurückgehen. Wir haben einen extrem guten Terminkalender. Also wenn ich sehe, wir kommen da auf keinen Fall als ein Unternehmen an, wo die Leute sagen, also euch hätten wir jetzt ehrlich hier nicht gebraucht, sondern es ist tatsächlich so, dass das Interesse an Gesprächen in ganz verschiedenen Bereichen, also von der Vermarktungsseite über die IT-Seite, über Recruiting-Seite extrem hoch ist. Und da kommen auch unterschiedliche Kunden, ne? Da kommen Installateure, da kommen Stadtwerke, da kommen Planungsbüros, gucken sich eben an, was Quantum tun kann und wir erwarten eine Menge von dieser Messe, weil wir zum ersten Mal auch mit dem kompletten Produktangebot da sind. Wir sind ja vor 2 Jahren angetreten, hat gut geklappt, ne? Da haben wir diese geothermische Wärmepumpe vorgestellt, haben eine Menge Preise abgeräumt für das Produkt und das Design und muss man sich wirklich vorstellen, die ist so groß wie dein Reisekoffer. Also das ist schon die kleinste propanbetriebene Wärmepumpe, die wir heute im Markt haben. Das heißt, wenn jetzt jemand im Apartment wohnt, wo nicht viel Platz ist oder wo er unterschiedliche Platzbereitstellungen hat und kann halt einen Teil da einbauen, Teil da einbauen, dann ist dieses modulare Konzept mit Wärmepumpe als eigene Packung und dann Tank separat, das ist extrem praktisch.
Cool. Dann lass uns nochmal so ein bisschen persönlichen Blick in die Zukunft wagen und langsam zum Abschluss kommen. Es geht schnell vorbei. So, Wärmepumpen sind jetzt überall ein Thema. Was glaubst du, wo können wir oder ihr als Branche stehen in den nächsten 10 Jahren?
Es wäre sehr, sehr gut, wenn die Wärmepumpe wieder langweilig werden könnte. Wenn die Wärmepumpe wieder zu so einem Produkt werden würde, was man einfach einbaut, weil es funktioniert. Mhm. Und wenn wir aus dieser politischen Diskussion rauskommen könnten. Ich glaube, das wäre gut. Und wenn wir das schaffen und wenn dann noch auch in der zukünftigen Regierung in Deutschland dann so ein gewisser Pragmatismus einsetzen könnte. Also wenn man vergessen könnte, was man im Wahlkampf den Grünen alles vorgeworfen hat und Herrn Habeck speziell, der aus meiner Sicht wirklich tatsächlich die falsche Schelte bekommen hat. Also der hat so viel richtig gemacht, werden wir später sehen. Wenn wir das also vergessen könnten und einfach sagen würden, für die Vorteile dieser Technologie und auch für Deutschland, weil wir wollen ja unabhängig werden von Öl und Gas und ich denke, es macht uns überhaupt keinen Vorteil, wenn wir jetzt russisches Pipeline-Gas gegen amerikanisches Fracking-Gas ersetzen. Mhm. Das ist ökonomisch Unsinn und es ist ökologisch auch Unsinn. Also wenn wir jetzt das alles zusammenziehen und sagen, jetzt setzen wir uns mal an den Tisch und sagen, was brauchen wir denn eigentlich wirklich? Dann brauchen wir einen Wärmepumpenhochlauf in Deutschland und in Europa. Wir müssen sowas wie 20% jedes Jahr haben, stabil. Ne? Und das geht nicht, indem man dauernd so viel Unsicherheit schafft. Mhm. Das heißt, Wärmepumpe aus der ersten Reihe politische Diskussion da bitte rausnehmen, die Rahmenbedingungen so schaffen, dass der Markt an sich funktioniert, akzeptieren, dass Personengruppen, die über geringere Einkommen verfügen, auch Wärmepumpen brauchen und das muss man finanzieren. Das heißt, das muss der Staat wirklich als erstes bereitstellen. Vertrauen schaffen, indem man so One-Stop-Shop schafft. In jeder Stadt sollte so ein Beratungsshop sein, wo du hingehen kannst und sagen, ich habe das Problem, was soll ich jetzt machen? Und dann sagen die dir, okay, da ist ein Nahwärmeanschluss, schließt du dich bitte einfach an oder bei dir ist ein Mehrfamilienhaus, haben wir eine Quantumlösung für dich. Das werden sie so nicht tun, aber das wissen dann die Leute, die aber hier zugehört haben. Und dann kommen wir vorwärts. Und dann würden wir, jetzt habe ich es nicht überschlagen, aber dann würden wir schon bis 2030 auf der europäischen Ebene irgendwo bei 50 Millionen Wärmepumpen liegen.
60 Millionen war das Ziel.
Das war das Ziel. Genau. Ich glaube, dazu muss noch mehr passieren. Ja, da muss man wirklich Vollgas geben. Und Vollgas weiß ich nicht, ob man das eben in dieser gegenwärtig so aufgeheizten politischen Diskussion hinkriegt. Weil dann musst du einfach Prioritäten setzen. Und das wollen viele Leute nicht so gerne. Also, dass du sagst, ich selektiere jetzt wirklich die Gewinner, das ist politisch extrem schwer. Also würde ich sagen, lass uns erstmal den zweiten Weg nehmen und sagen, wir sind ein bisschen weniger ambitioniert, wir nehmen den Druck aus dem Kessel, aber wir schaffen trotzdem die Rahmenbedingungen, damit es zu einem schnellen Wachstum führen kann. Und dann würde ich eben hoffen, dass wir über die anderen Geschäftsmodelle, also wenn ich dann wirklich schaffe, flexible Stromtarife an alle Kunden anzubieten. Und wenn ich dann schaffe und sage, okay, dann hat eben jetzt jeder von diesen neuen Startups, die bringen, werden jetzt alle Messstellenbetreiber und können dann praktisch optimieren, dann habe ich auf einmal eine ganz andere Vertriebsmannschaft. Weil dann rede ich mit 1,5 und Enpal und Termondo.
Waren alle schon im Podcast.
Die waren alle schon hier, genau. Die haben aber alle, das muss man, glaube ich, also die können bei der Wärmepumpe noch optimieren, sagen wir es mal positiv. Ja. So, und wenn die aber jetzt alle diese Lösungen haben und sagen, ja komm, also wir können aber skalieren total gut, wir können endkundenorientierte Prozesse total gut und dann kommt noch eine Wärmepumpe dazu, die sich in unser Ökosystem einklingt, dann, glaube ich, kommen wir relativ schnell vorwärts. Und das ist was man, das wäre wahrscheinlich so eine Sprunginnovation, ne? Weil du dann auf einmal nicht mehr sagst, ich mache Heizung und vielleicht sogar Kühlung als Innovation, sondern ich mache Systemdienstleistungen, die als Abfallprodukt Heizung und Kühlung bereitstellen. Mhm.
Super spannend. Ich glaube, wir können bei ganz vielen Themen irgendwie noch große Klammern aufmachen. Ja. Aber gibt es irgendwas, was ich noch vergessen habe zu fragen, was dir heute auf dem Herzen liegt, was ich gefragt haben sollte, beziehungsweise du als Antwort?
Ich glaube, wir haben es angesprochen, aber ich würde es gerne doch nochmal betonen, weil das ist ja immer die Frage, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Also gerade vielleicht auch für mich als Public Affairs und Government Relations verantwortlicher Person. Wie könnte mich eine Stadt glücklich machen? Ne? Und wenn man jetzt einfache Konzepte will, dann glaube ich, man muss wirklich verstehen, dass Abwärme aus Kälte sollte nicht einfach so erlaubt sein in der Zukunft. Also man sollte sich wirklich Gedanken darüber machen, wie kann ich diese Abwärme aus Kühlungsprozessen einsammeln.
Und das also typisches Hotel oder
typisches Hotel, Bürogebäude, kleine Fabrik im Hinterhof, aber auch eine Infrastruktur, also ein U-Bahn-Schacht oder eine Parkgarage. Wenn ich Gründungspfähle baue, dass die alle schon mal thermisch aktiviert sind, damit ich damit was machen kann.
Was heißt das? Gründungspfähle thermisch aktiviert?
Wenn du hier in der Spree baust, musst du so 14 Meter tief oder so 15 Meter tief bohren, dann sitzt du da einen Betonkern rein mit Stahl, also Ameter Stahl, und da kannst du auch noch ein Rohr reinlegen. Dann könntest du dadurch Flüssigkeit schicken und hast dann praktisch wie so eine Kälte- oder Wärmefahrt.
Da bräuchte man einfach Vorschriften für, dass wenn man sowieso solche Arbeiten macht, dann ist alles Neue.
Wenn man in Deutschland über Vorschriften nachdenkt, das brauchen wir bestimmt nicht. Also wir brauchen keine mehr Vorschriften. Erstmal, wir könnten damit anfangen, dass wir uns dafür sensibilisieren und sagen, das müssen wir machen. Mhm. Also wir müssen aufhören, Abwärme als okay hinzunehmen. Und dann wird die nächste Frage natürlich sein, was machen wir jetzt mit der Abwärme? Weil du kannst jetzt ja nicht jeden verpflichten, wenn er gar keine Nutzung dafür hat. Und deswegen kommt dann diese Idee dieser kalten Wärmenetze dazu. Dass man dann sagt, okay, wenn ich eine Straße aufmache, dann wird so ein kaltes Wärmenetz da reingelegt, weil es als Infrastruktur für alle Nutzer dann zur Verfügung steht. Das heißt, ich leiste wirklich bringe eine Dienstleistung für alle Nutzer dieser Straße, die ja alle heizen und kühlen müssen.
Es wäre sowas wie ein Infrastrukturvorrang. Immer wenn man die Straße irgendwo aufmacht, wo es Sinn macht, da sollte man auch ein kaltes Wärmenetz
haben. Genau. Und weil es Deutschland ist, idealerweise mit einer einheitlichen Herangehensweise pro Stadt. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich unmöglich, ne, weil das jeder selber lösen darf. Ja. Aber es wäre so wichtig, genauso wie wir bei diesem ganzen Smart Meter Rollout nicht von diesen 866 Stadtwerken und Stromversorgern, Verteilungsbetreibern abhängig sein möchten, sondern wir wollen da einen Standardprozess. Genauso müssten wir das auch machen. Wir müssten sagen, wir brauchen dazu einen Standardprozess, der diese Infrastruktur bereitstellt, damit sie dann für jeden anderen verfügbar ist. Und nochmal vielleicht ganz kurz auf diese Frage, traditionelles Nahwärmenetz oder kalte Quelle, dann kann man auch sagen, okay, wir können die beiden ja auch durchaus koppeln. Also ein traditionelles Nahwärmenetz hat einen Rücklauf, der bringt immer noch 40 Grad. Wenn der wiederum als Energiequelle zur Verfügung stände für anliegende Häuser, dann wäre schon viel erreicht.
Okay, das finde ich einen super smarten Ansatz.
So, und jetzt bin ich aber sehr visionär und ich bin kein Ingenieur. Also die Ingenieure können ja sagen, hey Thomas, das geht überhaupt nicht. Was bist du denn für eine Ausbildung? Ja? Wirtschaftswissenschaftler.
Ah, okay. Ja.
Aber ich hatte tatsächlich sehr, sehr viele Abendessen mit unglaublich schlauen Leuten. Also was du vorher gesagt hast, die Unterhaltung mit intelligenten Menschen macht schon viel Spaß.
Ja.
Wenn man da ein bisschen aufpasst, bleibt was hängen.
Ist meine Hauptmotivation, also persönlich jetzt diesen Podcast auch weiter zu betreiben, mit schlauen Menschen über ihr Thema reden, wo sie einen Kommunikationsdrang haben. Das finde ich total, es macht total Spaß. Das lerne ich immer sehr viel von. Okay, also verstanden, kalte Wärmenetze oder bei den traditionellen Wärmenetzen, die den Rücklauf mehr nutzen.
Ja, einfach die Wärme, die wir haben, besser nutzen. Ich denke, das kann uns wirklich dazu bringen, dass wir auch den Energiebedarf von Städten massiv runterbringen. Und wir werden ja das Problem haben, du hast heute schon diese Heat Islands in Städten, also die Aufheizung der Städte aufgrund von Beton und so weiter. Also die Architektur spielt eine große Rolle, aber auch, und das ist zwar marginal, aber es ist natürlich immer mehr, Abwärme aus Kälteanlagen. Und wenn ich die einfangen kann und wenn ich die vernünftig nutzen kann, kann ich halt den Gesamtenergiebedarf reduzieren.
Wie groß ist das Potenzial davon? Ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen. Wie viele sozusagen Bürogebäude und
Ich würde jetzt frech sagen, sagen wir 50%.
Ja? Okay, ja, sag doch mal.
Ich glaube, also, aber das ist jetzt wirklich mehr so eine Bauchgeschichte. Nur wenn du siehst, wie an wie vielen Stellen Kälteanlagen betrieben werden und die jagen, also da, was du da tust, ist, du transformierst, du nimmst Elektrizität, um dann Energie aus einem Raum rauszuholen und die gibst du an die Umgebung ab. Und ich meine, wenn es Sommer ist und sagen wir, es macht nur 1 Grad aus, das ist schon unangenehm.
Ja, klar.
Also wenn man da besser könnte, wird uns, glaube ich, allen helfen. Und was ich interessant finde an der ganzen Sache, es wäre eine gute Vision. Also wenn du sagen würdest, ich möchte eine lebenswerte Stadt haben, bei der ich alles Mögliche tue, Bäume pflanzen und vielleicht weniger Straßen haben und mehr Fahrräder und so weiter. Aber außerdem mache ich die Gebäude so, dass sie möglichst wenig Energie brauchen, dass sie also weitgehend energieautark werden, weil ich eben diesen thermischen Energiering schließe und dann den Rest mit Strom aus erneuerbaren Quellen mache. Und ich meine, letztendlich ist Deutschland ein Ingenieurland, ein Erfinderland oder wird jedenfalls gerne so gesehen. Ne? Können wir nicht diese ganze Intelligenz
I like it, yes.
auf so eine Vision konzentrieren? Und wir wären jetzt schon mal da bereit, den Beitrag zu leisten.
Du bist auch dabei.
Gut. Dann. Ja.
Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Die Leute finden dich, ich kenne dich vor allen Dingen von LinkedIn, von ziemlich guten, spannenden Posts, wo du auch mal von einem Trip aus Paris zurückkommst und dann da über Portale, Corbusier und so weiter das in Verbindung mit Wärmepumpen bringst. Als Thomas Nowak, gibt es sonst irgendwelche Social-Media-Kanäle oder so, wo man dich gut finden kann?
Nee,
oder?
Ich war mal auf X und das habe ich aufgehört. Ja. Das hat sich nicht gelohnt und ich mache jetzt LinkedIn. Ich denke, LinkedIn, man muss sich auch ein bisschen fokussieren.
Genau, und da gibt es ja dann auch ein Announcement, wenn der Pod rauskommt. Thomas, herzlichen Dank.
Das hat mir total gefallen.
Bis ganz bald. Sehr, wir machen vielleicht in 12 Monaten oder so machen wir ein Update und gucken, wie ihr weitergekommen seid.
Ja.
Alles
dann,
Gute.
Dann machen wir den Podcast auf der Baustelle, dann gucken wir uns das an.
Okay, gerne. Ja. Let's do it.
Wunderbar.
Danke, ciao, ciao.
Danke dir.
So, das war's schon wieder mit dieser Folge der Energiezone. Wenn ihr jetzt ein bisschen klarer seht, was bei Wärmepumpen, Wärmenetzen und EU-Energiepolitik gerade abgeht, dann hat sich's gelohnt. Wenn nicht, dann einfach nochmal reinhören oder schreibt mir eure Fragen. Meine persönlichen Takeaways aus dem Gespräch mit Thomas sind, Wärmepumpen obviously keine Nischentechnik mehr, sind gekommen, um zu bleiben. Europa will und sollte auch hochskalieren, aber es braucht da auch so einen gewissen Realismus und eine Umsetzungsstrategien. Und Politik alleine reicht nicht. Wir brauchen Markt, Innovation, unternehmerischen Mut. Und wenn wir das alles gut einsetzen, dann sollten wir auch mal auf die Bestandsgebäude gucken. Das ist so ein bisschen der schlafende Riese. Da entscheidet sich dann auch ein guter Teil der Wärmewende. So, jetzt seid aber ihr dran. Was denkt ihr dazu? Was würdet ihr Thomas fragen? Schreibt uns an team@energiezone.org oder haut mir direkt auf LinkedIn eine Nachricht rein. Und wie immer, wenn euch gefällt, was wir hier machen, bitte, bitte abonnieren. Also rüber gehen in eure Podcast-App und einmal dort abonnieren. Am besten reviewen. Kostet nichts, aber bringt uns ziemlich viel, weil dann können wir nämlich weiterhin solche Gespräche führen und euch auch die spannenden Inhalte liefern. Also tut uns den Gefallen, einmal rüber in die App, wo ihr das gerade hört, auf Abonnieren klicken und ein paar Sterne da lassen. Außerdem, wir organisieren wieder unser Energiefrühstück rund um die OMR Anfang Mai, erste Maiwoche, an dem Dienstagmorgen. Wenn ihr dabei sein wollt, dann tragt euch ein unter www.energiefrühstück.de oder schreibt mir einfach eine E-Mail, eine DM. Haben wir im letzten Monthly ja schon besprochen. Da wird es so ein bisschen um Scala gehen. So, jetzt erstmal bis zur nächsten Folge. Bleibt energiegeladen. Ciao, ciao. Macht's gut.